SRF 3.
Sammelstiftungen legen Pensionskassengelder riskanter an als klassische Pensionskassen, sagt die Aufsichtsstelle. Deutschland gewährt türkischen Soldaten Asyl. Wir reden über die politischen Folgen dieses Entscheids. Abgemacht ist abgemacht, das gilt auch beim Sex, besonders wenn es um Geschützten geht. Info 3 mit Daniel Hofer. Die zweite Säule der Altersvorsorge, das sind die Pensionskassen. Und bei den Pensionskassen gibt es unterschiedliche Typen, firmeneigene und Sammeleinrichtungen für mehrere Firmen. Die Oberaufsichtskommission für die zweite Säule hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt. Und dieser zeigt, nicht alle Pensionskassentypen sind gleich riskant unterwegs. Sammeleinrichtungen gehen mehr Risiken ein als firmeneigene Pensionskassen. Warum das? Evelyn Kobler.
Es geht um gewaltige Summen. Über 900 Milliarden Franken liegen in der zweiten Säule. Dieses Geld soll möglichst sicher verwaltet werden, damit es den Versicherten im Alter dann auch wie geplant zur Verfügung steht. Dafür will Manfred Hüsler sorgen, der Direktor der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge. Mit Blick auf das vergangene Jahr sagt er:
Das System ist sicherer geworden. Wir hatten eine ansprechende Rendite letztes Jahr von 3,7%.
Das heißt, die Kassen haben mehr Geld verdient als im Vorjahr und Rentenversprechen zurückgeschraubt. Gleichzeitig stellt Hüsler aber auch fest, dass die Kassen unterschiedlich risikofreudig sind beim Anlegen der Vorsorgegelder an den Finanzmärkten. Im Blick hat er vor allem Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Immer mehr Unternehmen, gerade kleinere und mittelgroße, schließen sich bei der beruflichen Vorsorge nämlich zusammen. Mittlerweile sind bereits 60% der Versicherten nicht in einer firmeneigenen Pensionskasse, sondern in einer Sammeleinrichtung versichert. Die stehen untereinander im Wettbewerb, poolen um weitere Unternehmen, die sich anschließen könnten. Dabei fällt auf, die Sammeleinrichtungen werben nicht damit, das Vorsorgekapital besonders sicher anzulegen. Der Wettbewerb läuft anders.
Es läuft über die Leistungen. Man will gute Leistungen zeigen im Markt. Man will höher verzinsen, man will höhere Renten zahlen. Und dadurch nimmt man auch gewisse Risiken, höhere Risiken in Kauf.
Manfred Hüsler betont, es seien nicht per se alle Sammeleinrichtungen riskant unterwegs, es gebe große Unterschiede. Der Oberaufseher will nun aber die Transparenz zwischen den Kassen erhöhen.
So ein Experte muss alle 3 Jahre die ganzen Risiken berechnen. Und das ist natürlich nur alle 3 Jahre.
Das soll künftig jährlich passieren, so Hüsler. Die Stiftungsräte der beruflichen Vorsorge sollen jedes Jahr sehen, wie sicher ihre Vorsorgeeinrichtung dasteht. Der Oberaufseher des Bundes hofft, dass damit das Risikobewusstsein in der zweiten Säule bei Firmen wie bei Pensionskassen steigt und dass unsere berufliche Vorsorge so sicherer wird.
Zu den Nachrichten mit Yvonne Lambricke. Die SUVA meldet eine Zunahme von Versicherungsbetrug.
Die Zahl der Verdachtsfälle sei 2016 um ein Drittel gestiegen, so die SUVA. Und man habe so viele ungerechtfertigte Leistungsbezüge verhindert wie noch nie. Dank systematischer Missbrauchsbekämpfung wurden laut der SUVA letztes Jahr insgesamt 18 Millionen Franken nicht ausbezahlt, die von Versicherten beansprucht worden waren. Die SUVA hatte vor 2 Jahren ihre Abteilung zur Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch auf 13 Personen ausgebaut. Alle Schweizer Bundesasylzentren werden ab Juni kontrolliert von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter. Sie werde prüfen, wie die Asylsuchenden in den Zentren behandelt werden, teilt die Kommission mit. Ihre Feststellungen werde sie mit den zuständigen Behörden diskutieren. Bereits in den Jahren 2012 und 2014 fanden solche Kontrollbesuche statt. Damals kritisierte die Kommission unter anderem zu restriktive Ausgangszeiten und Handyverbote, die mancherorts galten. In Australien sollen Ureinwohner, die wegen geheimen britischen Atombombentests nuklearer Strahlung ausgesetzt waren, bessere ärztliche Hilfe bekommen. Das kündigte die australische Regierung an. Großbritannien hatte zwischen 1952 und 1963 in abgelegenen Regionen Australiens Atombomben getestet. Schwere Regenfälle haben in Kanada zu Überschwemmungen geführt. Die Behörden sprachen von den schlimmsten Regenfällen seit 50 Jahren. Mehrere Provinzen an der Ostküste, aber auch Gebiete im Westen seien davon betroffen. In Quebec sei ein Mann in den Fluten ertrunken, berichtet der Fernsehsender CBC. Weitere Menschen werden vermisst. Mehr als 4000 Personen haben ihre Häuser verlassen und sich vor dem Wasser in Sicherheit gebracht. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der SIX Market Index liegt bei 9.085 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.0921 gehandelt und der Dollar zu 1.0016. Das Wetter. Von Westen her setzt sich die Sonne langsam durch bei milden 14 Grad. Im Wallis und Tessin ist es ziemlich sonnig und es gibt 20 bis 23 Grad. Morgen scheint im Norden trotz ein paar Wolken häufig die Sonne und es gibt um 20 Grad. Im Süden ist es morgen mit vielen Wolken weniger warm.
Info 3 Mittag.
Im Internet wird derzeit über das Phänomen Stealthing gestritten. Stealthing ist Englisch und es meint das heimliche Entfernen des Kondoms während des Sex. Männer stellen regelrechte Anleitungen zum Stealthing ins Internet. Frauen bezeichnen die Praxis als Vergewaltigung. Nun ist in Lausanne erstmals ein solcher Fall vor Gericht gekommen und das Urteil ist klar, wenn geschützter Sex vereinbart ist und der Mann sich nicht daran hält, ist das ein Sexualverbrechen. 12 Monate Gefängnis bedingt lautet das Urteil des Waadtländer Obergerichts. Aus Lausanne Sascha Buchbinder.
Die beiden hatten sich via die Flirting-App Tinder kennengelernt. Schon nach wenigen Mails trafen sie sich in einem Restaurant. Zwei Tage später dann zum Abendessen bei der Frau zu Hause. Sie wollten Sex. Geschützten Sex, wie beide sagen. Kurz vor seinem Höhepunkt wollte der Mann dann aber ungeschützten Sex. Die Frau lehnte ab. Trotzdem stellte sie wenig später fest, dass der Mann den Akt ohne Präservativ beendet hatte. Für die Frau war das schlimm. Sie fürchtete nicht nur eine Schwangerschaft, sondern auch eine Ansteckung mit HIV. Und weil der Mann einen AIDS-Test verweigerte, musste sie eine präventive Therapie mit schweren Nebenwirkungen absolvieren. Sie zeigte den Mann an. Juristisch ein heikler Fall. Staatsanwaltin Laurence Pranla meint:
Alors, à l'heure actuelle, il n'y avait pas de jurisprudence sur ce point exact en Suisse. En tout cas, j'en ai pas trouvé.
In der Schweiz gab es bisher keinen Präzedenzfall. Für die Staatsanwältin aber ist klar: Der Mann wusste, dass sich die Frau ungeschütztem Sexualverkehr widersetzen würde. Er umging ihren Widerstand einfach, indem er das Präservativ heimlich entfernte. Das sei wie eine Vergewaltigung, so die Staatsanwältin. Allenfalls eine Schändung, weil die Frau überrumpelt, getäuscht und zum Widerstand unfähig war. Und das Gericht sieht das ähnlich. Wenn geschützter Sex verabredet sei, der Mann aber das Kondom heimlich entferne, dann sei das rechtlich eine Schändung. 12 Monate Gefängnis bedingt, lautet das Urteil. Der Anwalt der Frau ist erleichtert.
C'est un verdict de culpabilité pour un acte qui est grave. C'est aussi la confirmation que ce stealthing n'est pas acceptable. Et je crois que c'est ça qui est important.
Meint Baptiste Vireda. Und das sei wichtig, weil das Erzwingen von ungeschütztem Verkehr offenbar eine verbreitete Praxis sei.
C'est un problème qui a l'air courant, qui est, cela dit, récemment mis en avant par un certain nombre d'ouvrages, de doctrines.
Bei der Genfer Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen meint eine Mitarbeiterin, es gebe keine verlässlichen Zahlen zur Häufigkeit, aber das Problem sei sehr real und die Frauen erlebten den Übergriff als Vergewaltigung. Streng juristisch ist das Vorgehen keine Vergewaltigung, aber mit 12 Monaten Gefängnis hat das Gericht ein Urteil gefällt, das klar macht, dass jedes Erzwingen von ungeschütztem Sex kriminell ist.
Info 3 Mittag.
Der gescheiterte Militärputsch in der Türkei von letztem Sommer. Massenhaft ließ die Regierung mutmaßliche Putschisten und politische Gegner verhaften. Aus Furcht, ebenfalls verhaftet zu werden, stellten gut 400 türkische Bürger mit Diplomatenpässen in Deutschland ein Asylgesuch. Unter ihnen sind auch türkische NATO-Soldaten. Jetzt hat Deutschland einigen dieser Soldaten und deren Familien Asyl gewährt. Heribert Prantl ist Inlandschef der Süddeutschen Zeitung. Simon Loy hat ihn gefragt, ob dieser Entscheid Deutschlands nach Ärger rieche.
Das riecht nach Ärger, aber wenn man berechtigterweise Asyl gewährt, darf man sich um diesen Ärger nicht kümmern. Es geht darum, dass ganz offensichtlich türkische Staatsbürger verfolgt werden. In dem Fall sind es türkische Soldaten, zum Teil welche mit Diplomatenpässen, die das Regime Erdogan unterstellt ihnen, dass sie für Staatsfeinde, nämlich für die Gülen-Bewegung arbeiten. Man weiß, wie die Anhänger dieses Predigers behandelt werden in der Türkei. Sie werden verfolgt und man sagt sich tatsächlich, wann, wenn nicht in einem Fall solcher Verfolgung, muss Asyl gewährt werden.
Nun hat Deutschland einen juristischen Entscheid gefällt. Herbert Brandl, wie viel Politik steckt denn in diesem Entscheid?
Es ist sicherlich so, dass die Regierung Erdogan mit allen möglichen Konsequenzen drohen wird. Und ich denke, angesichts der Klarheit der Situation hat sich Deutschland dafür entschieden, nach der klaren grundgesetzlichen Lage zu richten. Und die fordert die Asylgewährung. Auch dann, wenn es gegebenenfalls politische Konsequenzen nach sich zieht und wenn die Türkei alles Mögliche androht.
Welche Konsequenzen haben Sie da im Auge? Woran denken Sie?
Nun ja, man wird wahrscheinlich wird Erdogan damit drohen, dass er die Flüchtlinge, die sich jetzt noch in der Türkei aufhalten, dass er die Grenzen öffnen wird und die Flüchtlinge losschicken wird. Das hat er ja schon wiederholt getan. Ich glaube nicht, dass die Gefahr groß ist, aber auf diese Art und Weise kann sich auch Deutschland nicht erpressen lassen.
Diese NATO-Soldaten, die jetzt Asyl bekommen in Deutschland, die haben ja einen Diplomatenpass. Inwiefern ist das von Bedeutung für die Türkei? Oder anders gefragt, macht es einen Unterschied, ob die einen Diplomatenpass haben oder ob es normale Türken sind, die Asyl bekommen?
Nun ja, diese Menschen, um die es jetzt geht, sind Teil des türkischen Apparats und das tut natürlich der Regierung, dem Regime Erdogan wehe, wenn die Angehörigen des Apparats um Asyl bitten, weil es zeigt, wie groß die Verfolgungsgefahr in der Türkei ist. Aber wenn ich noch eines sagen darf, was in dem Kontext wirklich wichtig ist, Deutschland hat auch so etwas wie eine Verpflichtung. Man muss sich und soll sich daran erinnern, dass im Jahr 1933 die Regierung Atatürk damals Tausende von deutschen Wissenschaftlern, von deutschen Kulturschaffenden aufgenommen hat, die in Deutschland verfolgt wurden. Die wurden damals aus der Gefahr gerettet. Sie wurden damals in der Türkei aufgenommen und auch daraus erwächst eine deutsche Verpflichtung, viele Jahrzehnte später Türken, die verfolgt werden und wenn, wie es auch damals der Fall war, im Jahr 33 Beamte sind, diesen Verfolgten, diesen gefährdeten Menschen Zuflucht und Hilfe zu gewähren.
Sagt Herbert Brandl, Inlandchef der Süddeutschen Zeitung. Info3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF, heute Mittag verantwortlich Andreas Freudig und Daniel Hofer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.